Moin, hier ist Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin von Finde Dein Mama Konzept Podcast. Wir befinden uns in einem Summer Special Inspiration to Go für dich mit ganz vielen spannenden Interviewgästen. Und heute habe ich Lisa hier von Klassenheld und wir sprechen kurz über ihre Vereinbarkeit und dann gehen wir auf weniger Schulstress ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute habe ich Lisa Reinheimer von Klassenheld zu Besuch. Sie ist Mama, Lehrerin, Lerncoach und hat einen Nummer 1 Podcast. Und bei ihr geht es um gelassene Schulzeit für die ganze Familie, ohne dass sich Eltern dafür auf den Kopf stellen müssen. Und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich mache ich die Episode nur für mich, weil Schule durchaus ein Stressthema bei uns ist. Also herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist.
Hi, liebe Caroline, ich freue mich auch. Danke.
So, bevor wir in das Schulstressthema gehen, weil wir hier im Vereinbarkeitspodcast sind, erzähl doch mal kurz deine private Situation und wie läuft's da in Sachen Vereinbarkeit?
Gerne. Also, ich bin ja noch ganz am Anfang meiner Mama-Reise. Ich habe mein Baby wird jetzt in 2 Wochen schon 6 Monate, oh mein Gott, schon ein halbes Jahr. Und da ich voll stille, war mir oder ist uns klar, dass ich gerade in den ersten Monaten einfach halt mehr gefragt bin. Und ich glaube, es war jetzt mein erster Muttertag im Mai, da war sie so 4 Monate und ein bisschen. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, ich dachte, also man wird ja nicht mit dem Tag der Geburt Mama, sondern man wird es ja in den Monaten und Jahren. Und ich weiß, dass ich da auch noch echt gut im Prozess bin, wo ich für mich entschieden habe, ich möchte kopfmäßig einfach noch mehr bei ihr sein. Weil gerade am Anfang, ich meine, das kennen jetzt alle Mamas, die zuhören, da schlafen die Mäuse ja auch echt noch viel. Und da habe ich einfach viel gearbeitet. Ne? Also sobald irgendwie ein Schläfchen anstand, ging mein Laptop auf und ich habe die Zeit genutzt, die zu nutzen war. Und ich sehe da ganz viele Chancen und gleichzeitig habe ich für mich entschieden, jetzt nochmal, ich möchte einfach jetzt gerade am Anfang noch mehr Mama sein und diese Zeit auch so sehr genießen, weil das hätte ich ja niemals gedacht, ich lieb's. Ich liebe es so sehr, Mama zu sein. Ich mache das einfach wahnsinnig gerne und möchte die Zeit genießen. Und gleichzeitig finde ich es total cool, selbstständig zu sein, weil ich kriege so viel, also um jetzt mal ganz offen zu reden, ne, ich kriege im Außen so viel Mitleid im Geburtsvorbereitungskurs schon an der Rückbildung. Wo Frauen dann immer sind, oh Jena, selbst und ständig, wie machst du das denn mit dem Job? Und ich finde es total schön, das so zu denken, ich bin ja ständig ich selbst und ich finde es total toll, dass wenn mein Kind schläft, dass ich einen Laptop aufklappen kann und was tun kann, was mich weiterbringt, was mir zum Beispiel Selbstwirksamkeit bringt, weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn ich nichts kontrollieren kann in meinem Alltag aktuell mit einem Baby, kann ich aber kontrollieren, also weißt du, was ich meine, habe ich das in der Hand und ich merke, es gibt mir unglaublich Selbstwirksamkeit und ich bin auch ausgeglichener und gelassener, wenn ich so 2, 3 Sachen für mich und meine Arbeit gemacht habe. Das ist so aktuell mein Leben und was uns angeht als Familie, das hast du ja gefragt, mein Partner ist auch selbstständig und wir nehmen jeden Tag so, wie er kommt und wurschteln uns drumherum. Also zum Beispiel heute hatte er vormittags 2, 3 Termine da, habe ich die Maus gemacht und sie in den Schlaf begleitet. Jetzt ist gerade Mittagsschlaf. Nur mich darauf zu verlassen, dass sie schläft, wenn ich so einen wichtigen Termin habe wie der mit dir jetzt, Caroline, das würde ich auch nicht. Deswegen ist er jetzt gerade als Backup da auch da und hält mir den Rücken frei. Und das ist generell unser Credo. Wir nehmen jeden Sonntag, setzen wir uns zusammen hin und gucken, wie sieht die kommende Woche aus, wer macht was, wann, wie, wo. Und wir haben die sehr dankbare Situation, dass Großeltern noch in der Nähe sind, die sich super freuen.
Also das höre ich gerne. Ne? Es gibt schon Elternmeeting, schon nach 6 Monaten, großartig. Kriegst schon mal ein Sternchen für.
Ja, ich bin ja schon fleißige Hörerin deines Podcasts seit Jahren. Also das habe ich auch echt dir zu verdanken, liebe Caroline.
Das freut mich. Danke. Ja, und mit der Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Vorurteil, unabhängig auch vom Mutter- oder Vatersein, dass viele mit Selbstständigkeit super viel Stress verbinden. Und es ist ja für viele auch so, deswegen Selbstmanagement und die Art des Businessaufbaus. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, aber mega cool. Danke für deine Einblicke. Ja. Und lass uns doch mal rübergehen zu dem Schulthema. Warum ist denn Schule grundsätzlich so ein Stressthema in Familien?
Ich glaube, wir könnten jetzt anfangen an dem Punkt, dass wir über das Schulsystem sprechen und was da nicht alles getan werden darf, dass Schule entlastender ist für Familie und vor allem für die Kinder. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir da jetzt in der Podcast-Folge Zeit und Raum dafür haben. Und ich würde auch gerne einfach bei den Themen bleiben, bei dem Verantwortungskreis, was wir in der Hand haben, was wir als Mamas oder auch als Eltern einfach in der Hand haben, wo wir ansetzen können. Und da, glaube ich, dürfen wir draufschauen, warum macht Schule denn so viel Stress? Und Stress ist ja kein Gefühl. Stress ist ja ein Alarmzustand. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass Schule den Eltern halt so viel Druck macht. Also dieses Gefühl von, du hast deine Woche ganz Caroline kopffrei, methodemäßig perfekt an einem Sonntag geplant und dann kommt dein Kind an einem Mittwoch aber nach Hause und sagt, morgen brauche ich 12 leere Eierschalpackungen, weil wir irgendwas basteln, außerdem noch einen neuen Füller und Hausaufgaben habe ich auch mega viel auf, und wir schreiben noch einen Test. Und dann ist dein ganzes Konzept, was du geplant hast, so ein bisschen über Bord, ne? Also ich glaube, das kennst du wahrscheinlich. Das ist so das eine, diese Unplanbarkeit von Schule auf den ersten Blick. Und das zweite ist auch, dass Schule unheimlich vielen Eltern Druck macht. Also dieser Leistungsdruck, dieser gefühlte Leistungsdruck, den Schule ja in uns auslöst, der führt auch dazu, dass Schule sich eben ganz schnell so auf Platz 1 der Prioritätenliste schmuggelt und uns dann stresst.
Da war ich tatsächlich sehr geschockt, auch schon ab Grundschule. Beim ersten Elternabend wurde nochmal gesagt, also nicht wir machen die Hausaufgaben, sondern das Kind. Und wir sollen die nicht machen und wir sollen maximal daneben sitzen und so. Und dann kriegen wir aber diese ganzen Zettel nach Hause mit, bitte jeden Tag 10 Minuten lesen üben, 10 Minuten Kopfrechnen üben. Dann zu den Ferien eine Liste mit Sachen, die wir mit den Kindern machen sollen. Ja, also wo Aufgaben zum Lernen ist natürlich freiwillig, aber wenn es dein Kind nicht macht, dann muss es das halt nachholen in der ersten Woche nach den Ferien, wo ich mir auch so denke, und dann denke ich so, ja, hä, inwiefern bin ich jetzt raus? Ich bin doch jetzt irgendwie voll drin oder nicht, ne? Und das finde ich tatsächlich, dass das sehr viel Druck ausübt.
Du hast so ein klassisches Beispiel genommen, wie dieses jeden Tag 10 Minuten lesen üben, ne? Und ich kann mir jetzt vorstellen, oder ich weiß es von unseren Kundinnen und Kundinnen, dann hast du die ganze Zeit dieses Tab, 10 Minuten lesen üben, ist wie in so einem Browser die ganze Zeit als Tab geöffnet und du rennst halt den ganzen Tag mit diesem geöffneten Tab durch dein Mama-Leben und denkst, sollen wir jetzt lesen üben? Ah nein, gleich, dein Kind ist noch am Spielen, dann hast du es aber immer noch nicht geschlossen und dann geht's weiter, nochmal. Und dann geht das bis spät am Abend und du hast immer dieses 10 Minuten lesen üben im Kopf und wenn am Abend alle glücklich eingeschlafen sind und ihr hattet vielleicht einen super Tag, hast du trotzdem vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du halt denkst, okay, wir haben alles gemacht, aber wir haben nicht 10 Minuten lesen geübt. Und dieses, wenn Schule, die ja gesellschaftlich gesehen eine bedeutende Rolle hat, wenn Schule dir das als Autorität vorschreibt, 10 Minuten am Tag lesen zu üben, kann das ja auch in dir etwas auslösen. Weißt du, was ich hinaus will? Du nickst schon so verständnisvoll. Und genau das ist das, wo wir auch halt bei unserer Arbeit ansetzen, dass wir sagen, ja, Schule hat gewisse Standards und gibt Dinge vor. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen zu kurz gegriffen zu sagen, die Schule macht diesen Druck, wenn Lehrkräfte sagen, es muss jeden Tag 10 Minuten lesen geübt werden. Denn es sind ja immer noch wir, die mit diesen Dingen umgehen dürfen. Und es sind auch wir, in denen Schule diesen Druck auslöst. Und da dürfen wir halt mal hinschauen, wo genau kommen denn diese Ängste her? Und da arbeiten wir jetzt halt echt seit 8 Jahren mit Frauen vor allem zusammen, mit Mamas, die und wissen daher, wo die Glaubenssätze stecken. Es sind so Sachen, und jetzt sind wir auch schon gleich drin im Deep Talk, das sind dann so Themen wie, wenn mein Kind in der Schule versagt, versage ich als Mama. Oder Existenzängste wie, das erleben wir immer wieder. Wo kommt dieser Schuldruck, dieser Schulstress her? Warum ist das so ein großer Stressfaktor? Weil wir sind ja nicht mehr, also wir können uns die Situation so vorstellen, wenn wir vor hunderttausenden von Jahren jetzt irgendwo wären, wäre Schule so der Säbelzahntiger, vor dem wir Angst haben und mit gewissen Mechanismen darauf reagieren, ne? Wir werden laut, wir kriegen Streit mit unserem Kind, obwohl wir das nicht wollen. Wir flüchten und prokrastinieren und gehen das ganze Thema weg oder wir fühlen uns ohnmächtig und wissen gar nicht, was wir tun sollen. Dabei wissen wir ja eigentlich, Schule ist ja nicht der Säbelzahntiger in unserem Kopf. Doch wir können mal runterbrechen und merken dann, dass es doch so ist. Denn wenn wir Eltern bei uns in unserem Mentoring fragen, warum macht dir Schule so einen Druck? Oder warum musste dieses Arbeitsblatt noch erledigt werden? Und wir gehen da richtig tief rein und fragen immer wieder, wie so ein Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase fragen, warum, 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 kommt am Ende immer bei rum, ja, ich habe Angst, dass mein Kind nicht Schritt halten kann. Ich habe Angst, dass es versagt, dass es das das Schuljahr nicht schafft, dass es vielleicht sitzen bleibt. Und wenn wir immer weiter fragen, kommen wir am Ende, jetzt überspitzt gesagt, dabei raus, dass Eltern Sorgen haben, ihr Kind steht irgendwann vor einem brennenden Ölfass unter der Brücke und schafft es gesellschaftlich einfach nicht, Schritt zu halten, nur weil es jetzt überspitzt gesagt, das eine Arbeitsblatt in Sachkunde nicht fertig gemacht hat.
Also das kann ich so sehr spüren, weil, also wenn du meinen Podcast hörst, weißt du ja auch, ich gehe oft unkonventionelle Wege. Also wir machen natürlich nicht die Aufgaben über die Ferien. So. Sind damit tatsächlich, gehören zu ein, zwei der Familien, die das nicht tut. Die anderen machen das alle. Und die anderen Eltern, die sind, wenn ich denen das erzähle, die fallen fast in Ohnmacht. Ne? So, oh mein Gott, und was nach dem Motto wirklich, ob dein Kind es denn überhaupt bis zum Ende der Schule schafft. Und ich denke mir so, wir sind jetzt irgendwie hier 4. Klasse Grundschule. Ich bin mir sehr sicher, ja. Und ich meine, du kennst mein Kind, es ist willensstark, das kommt, wird sehr gut durch die Welt kommen. So, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Und gleichzeitig kenne ich den Druck selber auch total. Es geht nicht spurlos an mir vorbei. Ich habe da viel auch an meine Schulgeschichte, ja, geheilt und bin die durchgegangen. Und ich lasse mich immer noch durch gewisse Sachen sehr triggern. Also ich kann das sehr, sehr fühlen. Und ich wünsche mir da tatsächlich eine große Veränderung. Und ich glaube auch, dass wir Eltern auch halt in dem Prozess gut mit vorantreiben können, vor allem die Situation für unsere Kinder dadurch auch noch leichter gestalten können.
Ja, so wie du sagst, es ist so ein Geschenk, wenn wir mal aufhören, in so einer Opferrolle zu sein und zu sagen, ach Mensch, jetzt bin ich Elternteil von einem Schulkind, jetzt muss ich da auch durch das Ganze, was da auf einmal vorgeschrieben wird, sondern wir betrachten das wirklich als Chance, als Einladung, um da noch so viele Themen zu heilen. Wir bei Klassenheld, wir nennen das liebevoll Kreidestaub, was wir da aufzuarbeiten haben, also die Geister aus der eigenen Schulzeit und so weiter. Und du kannst und das ist ja das Schöne auch bei Kreidestaub oder das Ätzende an Kreidestaub, wenn wir es so betrachten. Es ist nicht so, dass du da einmal jetzt eine Podcast-Folge hörst oder einmal einen Kurs machst und dann hast du deinen Kreidestaub, dann ist der für immer weg. Das kennen wir alle vom Staubwischen, der kommt halt wieder und du darfst da halt dranbleiben und, Entschuldigung, dein Leben lang hinterfragen, warum macht mir Schule zum Beispiel so einen Stress? Und also ich kann auch mal von mir erzählen, ich habe zum Beispiel das Muster, ich habe so eine Prägung, wenn ich gut in der Schule war, dann wurde ich gesehen. Und also, und das haben wir ganz oft bei unseren Kundinnen, dass wir feststellen, okay, ich erbringe Leistung, irgendeine Art von Performance und dann werde ich gesehen, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und wenn wir da mal hinschauen, tauschen wir ja im Endeffekt Leistung gegen Liebe, gegen elterliche Liebe. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sowas feststellen, dann sind wir ja schon richtig tief drin mit inneres Schulkind, eigene Schulerfahrungen und so weiter. Und jetzt können wir eigentlich auch den Podcast beenden, weil am Ende die Antwort auf all das, wie kriege ich diesen Schulstress los und den Druck, das sind wir als Eltern gefragt, die Antwort liegt in uns. Wenn ich für mich wirklich verstanden habe und es tatsächlich lebe, dass ich wertvoll und liebenswert bin, egal was ich leiste, und dann kann ich das auch mit meinen Kindern leben, dass sie wertvoll, liebenswert und geliebt sind, ob dieses Arbeitsblatt jetzt vollendet ist oder nicht. Und das hängt damit zusammen.
Ja, das finde ich so spannend auch, ne, weil je länger meine Kinder in der Schule sind, desto mehr wollen die auch diese Systeme in Schule zu Hause haben, ne? Also zum Beispiel dieses Belohnungssystem, ne? Ich habe jetzt eine gute Note geschrieben und dann möchte ich was bekommen. Und da frage ich mich schon auch immer, so, wie gehe ich jetzt damit um? Und da schließt eben auch die Frage an, was braucht denn mein Kind dann, um auch gut durch die Schulzeit zu kommen, ne? Weil wenn mein Kind eine Note hat, was das Kind schlecht findet, die ich zum Beispiel gar nicht schlecht finde, wollen die nicht hören, ne, du bist immer wertvoll oder so, das interessiert die überhaupt nicht. Dann sagen die Mama, hör auf mit dem Scheiß. Ich habe ja auch schon auch ein bisschen ältere Kinder dann. Und dann denke ich mir auch so, ja, aber soll ich dich jetzt, also, ne, soll ich jetzt sagen, ja, eine 3 ist nur mittelmäßig oder was? Also, ne, so, oder auch wenn man noch eine schlechtere, also eine wirklich schlechte Note kommt, so, ich bin da einfach auch gar nicht böse, ne? Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Kinder erwarten jetzt, dass ich böse bin und dass sie Lob bekommen bei einer 1 oder einer 2. Und da, ja, deswegen die übergeordnete Frage ist, was braucht mein Kind?
Ja, das ist so eine spannende Frage. Da können wir gerne im Detail gleich einsteigen mit den Noten, weil an der Stelle, Das ist genau das, was wir bei Klassenheld auch tun. Die Schule gibt dir das vor mit den Belohnungssystemen, die gibt dir das auch vor mit den Noten. Gleichzeitig ist es zu Hause so, dass du als Mama ja daraus machen kannst, was du willst. Und ich finde es wirklich so schön, dass Schule uns all die Dinge vor die Füße wirft, dass wir was daraus machen können. So ganz frei nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip nennen wir das. Du kannst jetzt nämlich hingehen und sagen, ja, deine Kinder, die haben halt jetzt durch die Schule geframed dieses Ergebnis vor Augen. Die haben da die Noten stehen, eine 3, eine 5 oder auch eine 1 und wollen da entsprechend was dafür haben. Doch wenn wir jetzt mal rauszoomen aus dem Ganzen, ist ja diese, machen wir jetzt, was war es denn, eine 3 in welchem Fach?
Deutsch.
Genau, eine 3 in Deutsch ist ja eine Momentaufnahme, was dein Kind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt hat es an diesem einen Tag, hat es bei dieser einen Aufgabenstellung eine befriedigende Leistung erbracht und es sagt ja nichts darüber aus, was sie tatsächlich oder was es tatsächlich kann und es ist ja noch mitten im Lernprozess. Also wenn wir uns das vorstellen, wir malen mal so einen Graphen, so einen Strich und das ist praktisch die Deutsch-Lernreise von deinem Kind und irgendwo da war jetzt praktisch so ein Einschnitt, diese Deutscharbeit und da hat dein Kind jetzt eine 3 gehabt. Doch das und für das Kind ist in dem Moment die 3 das Ergebnis, für das es entweder Lob oder Strafe bekommt, im schulischen System gedacht. Doch wir denken jetzt halt als Lernprozess im Ganzen, weil der geht ja weiter. Und da ist die 3 jetzt einfach nur eine wertvolle Rückmeldung und Feedback darüber, was kann dein Kind schon richtig gut, also was läuft schon gut, was hat es in der Klassenarbeit wirklich gerockt und was hat es richtig mega gemacht. Und an welchen Stellen darf dein Kind einfach noch genauer hinschauen? Was darf es noch lernen? Was kann es jetzt noch nicht? Und mit diesem Blickwinkel auf Noten kannst du als Mama dein Kind an den Stellen ja auch ganz anders begleiten und zum Beispiel sagen, also diese Note ist einfach nur ein Feedback. Mehr Bedeutung, mehr Beachtung würde ich dir auch gar nicht geben, um dann zu schauen, was in dieser Klassenarbeit nehmen wir denn mit für die Zukunft? Und es gibt ja so viele Dinge, die Kinder in Klassenarbeiten können müssen, um da eine Note rauszukommen. Es ist ja nicht nur die Lernen, also es geht ja nicht nur um das, was die Kinder da jetzt, was abgefragt wurde, jetzt in Deutsch zum Beispiel, weiß nicht, Rechtschreibung, sondern da ist ja noch eine Prüfungskompetenz dahinter. Sind die fertig geworden? Sind die mit der Zeit zurechtgekommen? Haben die Fragen verstanden? Also weißt, haben die sich entsprechend vorbereitet? Also da gibt es so, so viel, wo du als Mama sagen kannst, ich lege den Fokus jetzt auf, zum Beispiel, was wir ganz oft im Mentoring haben, weil bei uns die Mütter so drin sind im Lernen. Die wollen oft mehr Selbstständigkeit, dass die Kinder mehr Eigenverantwortung übernehmen und selbstständiger lernen. Und dann ist vielleicht das Ergebnis, die Note, jetzt erstmal zweitrangig, sondern ich stelle in den Vordergrund, wie selbstständig hast du dich auf die Klassenarbeit vorbereitet? Und wie gut hat das dann geklappt? Und die Note ist einfach nur das Feedback, um zu gucken, was machen wir in Zukunft genauso weiter und was passen wir ein bisschen an?
Ja, ich hangel mich da so durch. Ich nehme das mal mit und probiere das nochmal mehr aus. Ich habe oft das Gefühl, ja, dass ich sozusagen gegen das, was die Schule mit den Noten ausdrückt, nicht gegen ankomme. Ja, also dass meine, also auch beide Schulkinder, tun so nach außen. Ich glaube, innerlich ist es nochmal was anderes, als hätte es jetzt egal, was ich sage, sie erzählen mir von der Note, egal was ich sage, es hat quasi keine Gegenwirkung, ne? Also wenn sie jetzt für sich abgespeichert haben, eine 3 ist für sie nicht gut genug, dann ist auch egal, was ich dann daran, ja, lobe oder wir uns da angucken oder rausgucken. Sie sind dann halt einfach auch irgendwie traurig, sauer, enttäuscht, ne? Und dann, ich lasse es dann in der Situation einfach so. Und bin dann immer wieder überrascht, am Ende, wenn die Zeugnisse dann da sind, sind die Noten meistens besser als erwartet. Also sie scheint es dann durch mündliche Leistung nochmal rauszuhauen. Aber ich finde weiterhin, ist einfach super schwierig, da zu gucken, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um es bestmöglich zu unterstützen.
Also ich finde, du machst das schon erstklassig, Caroline. Wenn die frustriert sind mit einer 3, bringt es ja auch nichts, das irgendwie zu bagatellisieren oder zu sagen, hey, eine 3 ist doch super und das irgendwie nicht ernst zu nehmen, wenn die frustriert sind. Und das kann ich auch verstehen. Oft bereiten sich, gerade wenn du sagst, deine Kinder sind schon älter, bereiten die sich ja länger als ein paar Stunden auf so eine Klassenarbeit vielleicht auch vor und strengen sich da an, geben sich Mühe, investieren Zeit und Energie in die Vorbereitung und dann kommt was bei rum, womit sie einfach nicht zufrieden sind. Und dann dürfen die auch mal frustriert und enttäuscht sein. Und dann ist ja auch das eine Lerngelegenheit. Also unser Motto ist ja, Schule wird zum Kinderspiel. Und Genauso dürfen wir Schule auch betrachten. Schule ist nichts anderes als Gesellschaft im Kleinen. Es geht nicht um die eine Klassenarbeit. Es geht nicht darum, dass die Kinder jetzt da eine 1 oder eine 3 haben. Es geht darum, was lernen sie durch die Erfahrung, die sie mit der Klassenarbeit machen. So, wir spielen ja auch nicht, Mensch, ärger dich nicht, um zu gewinnen, sondern wir spielen ja, um Empathie zu lernen, um vielleicht strategisches Vorgehen zu lernen, um verlieren zu lernen. Und genau so ist auch Schule, dürfen wir als Eltern Schule da mit mehr Gelassenheit betrachten, nämlich welche Erfahrungen machen Kinder in der Schulzeit, die fürs Leben notwendig sind oder an denen sie auch wachsen können und dadurch auch resilienter und stärker werden.
Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Spiel. Danke dafür.
Gerne.
Welche Rolle haben denn die Eltern aus deiner Sicht? Also auch hier Stichwort Hausaufgaben und Üben für Arbeiten. Also ist es jetzt meine Verantwortung, dass mein Kind Hausaufgaben macht oder dass ich dafür sorge, dass es jeden Tag 10 Minuten liest? Oder würdest du sogar sagen, ab Klasse 1 ist es die volle Verantwortung des Kindes?
Das ist eine spannende Frage, denn in der Tat begleiten wir auch Eltern auf dem Weg in ihre Rollenfindung. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, das ist die Rolle, in der Eltern zu sein haben, weil ich glaube, das darf jede Mama und jeder Papa für sich entscheiden, welche Rolle sie da einnehmen dürfen. Nur ich glaube, wo wir wegkommen dürfen, gerade bei den Familien, die noch so Corona geprägt sind und dieses Homeschooling hatten, Eltern sind nicht die Lehrkräfte ihrer Kinder, sondern Eltern sind in der Rolle der Lernbegleiter und Begleiterinnen. Und wenn Kinder noch kleiner sind, also in den ersten 1, 2 Schuljahren, brauchen die natürlich eine engere Begleitung als Kinder, die schon größer sind und mehr Verantwortung übernehmen können. Und meine persönliche Auffassung ist, ich finde dieses Bild von Gärtnerinnen und Gärtnern so schön. So sprechen wir auch bei uns im Mentoring oft mit den Eltern. Du hast diesen, so wie ein Gärtner den Rahmen setzt oder dieses Bild von einer Pflanze. Ich glaube, das kennen viele Eltern. Wenn eine Blume welk wird, suchen wir nicht den Fehler bei der Blume und denken irgendwie, die Blume ist falsch. Nur im Schulsystem passiert es so, so schnell, dass wenn ein Kind praktisch wortwörtlich so oder jetzt mal bildlich gesprochen den Kopf hängen lässt, wie so eine Blume, dass schnell irgendwelche Diagnosenschubladen aufgemacht werden oder eben geguckt wird, was stimmt mit dem Kind nicht, statt mal zu überlegen, braucht es vielleicht einen anderen Rahmen, also anderen Dünger, mehr Wasser, weniger Wasser, mehr Licht. Also zu gucken, wie kann ich mein Kind so begleiten, dass Schule für mein Kind leichter wird, dass mein Kind in der Schule mehr selbst sein kann. Und zu Hause, und ich glaube, du willst jetzt mehr drauf raus, ne? Wie mache ich das zu Hause ganz konkret?
Ja, also ganz gerne praktisch, ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ich soll jeden Tag 10 Minuten mit meinem Kind lesen, das sollten wir von der 1. bis 4. Klasse machen, ist es dann wirklich 4 Jahre lang täglich meine Aufgabe oder von uns Eltern, dass dieses Kind 10 Minuten liest? Oder ist es nicht irgendwann auch der Punkt, wo ich sage, pass auf, du bist jetzt mal so weit, Selbstverantwortung, entweder machst du es oder lässt es halt sein, ne?
Ja. Also ich finde in der Tat, gerade in den ersten Schuljahren ist es deine Verantwortung, dein Kind zu begleiten, indem du für Rahmenbedingungen sorgst, dass es deinem Kind mit Leichtigkeit gelingt, von sich aus zu sagen, okay, ich lese, also dass Lesegelegenheiten stattfinden. Das ist schon die elterliche Verantwortung. Nur ich finde nicht, dass es deine Pflicht ist, wie so ein Oberlehrer oder eine Oberlehrerin zu Hause jetzt jeden Tag die Uhr zu stellen und zu sagen, jetzt wird 10 Minuten gelesen. Und da kennst ja du als Mama, bist ja Expertin für dein Kind und kennst dein Kind am besten. Und du weißt genau, ist mein Kind jemand, der zum Beispiel jeden Tag zur gleichen Uhrzeit das gleiche Buch braucht, um hier in den Lesefluss zu kommen, auch wenn du selbst schon längst denkst, oh, jetzt lesen wir schon wieder das gleiche Buch, aber das ist jetzt wichtig, also eher der Typ Mensch. Oder dass du weißt, dein Kind kriegt die Krise, wenn es nur schon weiß, es hat ja diesen Termin im Terminkalender und muss jeden Tag zur gleichen Uhrzeit lesen, dann darfst du vielleicht auch schauen, wie kriege ich diese 10 Minuten roundabout, macht ja auch nichts, wenn es nur 7 sind oder mal 13, wie kriege ich die denn zusammen in anderen Lesegelegenheiten? Und da denke ich jetzt zum Beispiel ganz viel an die Lernpersönlichkeit Affe, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Da würde ich zum Beispiel schauen, wie kriege ich das spielerisch hin? Indem ich zum Beispiel, wenn dein Kind mega drauf abfährt, mal bei YouTube was zu lesen, dann lesen wir YouTube-Kommentare oder wir lesen bei einem Spiel, es gibt doch ganz viele Kartenspiele, wo man lesen darf, dann lese ich dort. Oder wenn es darum geht, dass dein Kind gerne was macht, dann backen wir einen Kuchen und dein Kind liest dir die Bedienung, ach, das ist Bedienungsanleitung, genau, das Rezept vor. Und genau darum geht's. Ich glaube, Kinder merken ganz schnell, dass wir bei diesem, das würde ich gerne noch ergänzen, bei diesem Lesen üben, das wird so ein bisschen dass da die Freude fehlt und die Echtheit, die Authentizität, weil es ist, wird dann so eine Spülmaschinen-Ausräumtätigkeit, ne? Das kommt dann auch noch auf unsere To-Do-Liste. Und darum geht's ja eigentlich gar nicht. Wir dürfen aufpassen, dass Lesen üben nicht so eine Spülmaschinen-Ausräumtätigkeit wird, die dann auch noch auf unsere To-Do kommt, denn es hat ja einen höheren Zweck. Wir dürfen da den Kindern auch immer wieder zeigen, wir üben ja Lesen, um wozu genau? Kann sich jede Mama mal fragen. Nicht, dass wir lesen können, sondern dass wir verstehen, Informationen aus einem Text bekommen. Und da können wir mal überlegen, wo haben wir in unserem Alltag echte Situationen, wo wir Informationen aus einem Text wollen. Und jetzt mal die authentischste Situation, dein Kind zum Lesen aufzufordern, wäre, du hast zum Beispiel gerade nasse Hände, weil du irgendwas spülst und gleichzeitig kommt bei WhatsApp eine Nachricht rein, von der du weißt, die ist dringend. Da könntest du zu deinem Kind sagen, hey, geh mal bitte an mein Handy, gib mal den Code ein und lies mir mal vor, was die Oma geschrieben hat. Und allein ans Handy gehen ist ja schon eine Motivation und dein Kind hätte auf einmal eine echte Situation, warum Lesen lebensnotwendig ist. Und so Sachen, da bekommst du über den Tag verteilt locker auch 10 Minuten zusammen.
Ja, also ich kann auch persönlich YouTube empfehlen für Englisch lernen. Ja,
ja.
Insbesondere bei Kindern, die affin sind für Videospiele. Weil da gibt es ja nämlich auf Englisch gibt es ja dann, das sind irgendwie die richtig coolen sozusagen. Und das ist natürlich schon ein recht einseitiger Spracherwerb. Aber so, ich meine, die machen schon die Satzstellung richtig und so, ne? Also so für Englischbeginner ist das doch durchaus sehr nützlich.
Ja, und sie folgen dabei ja ihrer Freude. Sie gehen dem nach, was sie interessiert. Und das ist eine ganz andere Energie. Weil, also da würde ich jetzt mal behaupten, da lernen sie doch mehr, wie wenn jetzt du dein Kind dazu nötigen würdest, sich jetzt eine Stunde vor ein Buch zu setzen. Weil ich glaube, wir alle kennen das. Diese Kinder sitzen davor und ja, sie haben dann eine Stunde gelernt, aber die Lampen waren nicht an und es ist absolut zero hängen geblieben.
Ja, genau. Genau. Jetzt hast du eben Lerntyp Affe erwähnt. Was genau ist das und welche, ja, wahrscheinlich gibt es noch mehr Typen, ne?
Ja, also vielleicht mal ganz grob, du hast ja gefragt, wie geht dieses Thema Schulstress, Schuldruck? Da haben wir arbeiten im Prinzip mit 3 Säulen und das sind, glaube ich, auch so die 3 Schritte, die wir als Mamas oder auch Papas tun dürfen, um das Thema Schule in Leichtigkeit aufzulösen oder dass Schule zum Kinderspiel wird. Das eine ist wirklich dieses, also der unterste Schritt wäre, wie kann ich Schule neu denken, dass Schule anders wird. Das ist Thema eigener Kreidestaub. In unserem Kopf ist es oft so, ne, wir setzen uns ruhig an den Tisch, gerade hinsetzen. Das bedeutet konzentriert arbeiten und da einfach mal loslassen, konzentriert arbeiten oder lernen kann 1000 Gesichter haben, so viele Nasen, wie es auf der Welt gibt. So sieht Lernen aus. Da können die Kinder unterm Tisch lernen, in der Hängematte. Das funktioniert alles blendend. Und wenn ich da noch so einen Quick-Tipp mitgeben darf, beste Investition zum Schulstart ist so ein Klemmbrett. Gibt's bei Amazon oder irgendwo für 2, 3 Euro. Damit können die Kinder die Hausaufgaben überall machen. Also das wären so schnelle Game-Changer, wie Lernen mit mehr Leichtigkeit gelingt und mehr Abwechslung, dass dieser Kampf, dieser alltägliche Kampf um die Hausaufgaben, um das Lernen einfach weniger wird. Davon finden Eltern ganz viel Inspiration auf unserem Insta-Kanal, im Podcast oder generell auch bei uns im Blog. Das wäre so der erste Schritt, also Schule im Alltag einfach ein bisschen leichter gestalten. Der zweite Schritt ist, du als Mama kennst dein Kind am besten und dann darfst du jetzt noch rausfinden, wie ist mein Kind so, wie es ist und wie findet Lernen bei meinem Kind statt? Weil es ist ja so, wir dürfen, bevor wir überhaupt ans Lernen gehen, geht es ja darum, wie kriege ich mein Kind dazu, ne? Die Motivation. Und da haben wir ein Modell entwickelt, das die Kinder als Lernpersönlichkeiten betrachtet. Was treibt dein Kind zum Lernen an? Und so verstehst du als Mama oder als Papa endlich, wie dein Kind eben beim Lernen tickt, sodass es von sich aus selbstständig und gerne lernt und du dann eben auch mehr Zeit für dich und deine Themen hast. Da gibt es verschiedene Lernpersönlichkeiten und oft haben wir die Konstellation, wenn wir mit Eltern zusammenarbeiten, dass Eltern eben sehr unterschiedlich sind, also in unserem Modell praktisch gegenüberliegen. Und das ist dann auf den ersten Blick, hast du oft den Eindruck, du sprichst Chinesisch und dein Kind versteht einfach nicht, was du sagst beim Lernen. Und auf den zweiten Blick ist gerade das jedoch das schönste Geschenk, weil du, je unterschiedlicher wir kommunizieren oder je unterschiedlicher wir als Menschentypen sind, desto größer ist eben auch das Lernfeld. sich gegenseitig zu verstehen. Und die dritte Säule, der dritte und letzte Schritt wäre dann eben die ganze innere Arbeit, die wir zu Beginn angesprochen haben, ne, die eigene Schulzeit reflektieren, inneres Schulkind, der ganze Kreidestaub und für sich mal wirklich auflösen, wo kommt der Druck, den ich mir da mache oder den ich zulasse, dass der Druck existiert, wo kommt der eigentlich her und wie kann ich den auflösen? Das
Ah
Ganze.
ja, das ist sehr schön rund. Kann ich denn irgendwo diesen Lernpersönlichkeitstest machen bei dir?
Alles auf unserer Website. Einfach mal klassenheld.de eingeben und da finden die Eltern kostenfrei den Persönlichkeitstest. Also welche Lernpersönlichkeit hat mein Kind? Ist es Affe, Goffin, Löwe oder Giraffe? Und auch alle anderen Infos über unser Mentoring finden die Eltern dort. Ja.
Ja, verlinke ich natürlich in den Shownotes und ich werde das mal mit meinen, also für mich mit meinen Schulkindern mal ausfüllen
Hast
und
du schon
dann
eine
mal gucken.
Vermutung?
Ich kenne, was du vom Affen erzählt hast, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne jetzt die anderen noch nicht. Aber auf jeden Fall sind die beiden Schulkinder sehr unterschiedlich und das finde ich auch als Elternteil sehr herausfordernd. Ich meine, es ist ja grundsätzlich so, wenn du mehrere Kinder hast, du behandelst die ja in dem Sinne unterschiedlich, als dass jedes Kind ein bisschen was anderes braucht. Und ich finde es in Sachen Schule noch mal herausfordernder, weil das erstmal rausfinden, dich selber reinfinden in dieses ganze Schulsystem. Ich meine, letztendlich bin ich selber durch dieses Schulsystem gegangen, aber es haben sich ja schon auch einige Dinge geändert. Und dann da seinen eigenen Weg zu finden, die Haltung zu finden, dabei zu bleiben. Also es ist, also auch, ich bin ja jetzt quasi in Summe 6 Jahre schon in der Schule mit meinem ersten Kind. Ich finde es immer noch ein Struggle, ne? Und jetzt so langsam gehen wir ja auf 7. Klasse zu, bin ich mehr raus sozusagen. Und ich habe auch das Gefühl so, sie hat das Lernen gelernt, ein
Ja.
Stück weit zumindest so. Und das ist für mich schon eine Riesenerleichterung, ne? Aber ich meine, ich habe auch noch eins, was ja noch gar nicht in der Schule ist. Also wir haben noch ein bisschen vor uns.
Und ach, Caroline, ich finde es gerade so schön, was du sagst und damit bestimmt auch vielen Eltern Zuversicht schenkst. Es ist wie alles im Elterndasein immer nur eine Phase. Die Phase kommt, wo die Kinder selbstständiger und von sich aus lernen und die Hilfe und die Unterstützung von den Eltern auch gar nicht mehr so annehmen möchten. Weil wie oft haben wir das, wo Eltern, ja, schon verzweifelt sind, weil sie sagen, ich habe das Gefühl, ich meditiere jedes Wort mit meinem Kind ins Heft und ich kann das einfach nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Oder auch so Aussagen wie, ich habe das Gefühl, die Nachbarn hören, wenn wir Hausaufgaben machen, weil wir einfach uns so anschreien. Und auch das, es geht vorbei. Nur ich glaube, wir dürfen die Verantwortung übernehmen und Schule halt im Heute, Hier und Jetzt so schön gestalten, weil dieses Abwarten, dass Schule vorbei ist, finde ich, ist einfach keine Option. Weil wenn wir uns mal reinziehen, dass Schule einfach 2/3 der Kindheit ausmacht, dann ist es wichtig genug, dass es ja schön ist, dass es mit Leichtigkeit gelingt und dass wir vor allem in Beziehung bleiben beim Lernen und Schule nicht einen Keil zwischen uns und die Kinder treibt. Das darf einfach nicht passieren oder dass Schule so viel Raum einnimmt, dass gar kein Raum mehr da ist für das eigentliche Familienleben. Denn
Also
Schule
das ist ja mein Credo,
ist
ne?
aber eben nicht alles.
Dieses in, also die Verbindung ist wichtiger für mich zu meinem Kind. Und das habe ich vor allem in der Corona-Zeit nochmal für mich sozusagen noch klarer bekommen. Wir haben ja auch ein Kind in den Zeiten eingeschult, so. So dieses, das Arbeitsplatz, die Noten ist sozusagen alles zweitrangig, die Verbindung ist wichtiger. Was durchaus dazu führt, dass meine Kinder dann in gewissen Phasen die Aufgaben nicht gemacht haben. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich bin ja eh so der Typ von, wenn ich einen Wenn-Dann-Satz benutze, dann einen mit einer natürlichen Konsequenz, ne? Also wenn du in die Pfütze springst, dann wirst du nass. So. Und dann habe ich immer gesagt, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann kann es sein, ich weiß ja nicht, wie die Lehrerin reagiert, aber es könnte sein, dass es dann Ärger gibt oder eine schlechte Note oder was auch immer. Und dann darfst du die Konsequenz tragen. So. Und manchmal führt es dann dazu, dass die Kinder dann doch ankommen und sagen, ja, nee, dann mache ich es lieber jetzt nochmal fertig und kannst mir nochmal helfen. Und manchmal führt es dazu, dass sie halt sagen, nö, dann halt nicht. Und dann dürfen sie mit der Konsequenz leben, ne?
Wow, mega. Caroline, weißt du, was daran so Gold wert ist? Du hast ja den Konflikt dann da, da wird der Konflikt an der Stelle ausgetragen, wo er hingehört. Dann gibt's nämlich Ärger, in Anführungsstrichen, von der Schule oder von der Lehrkraft und nicht von der Mutter zu Hause.
Ja, ich freue mich,
Also,
dass du mich darin bestätigst. Die Lehrkraft fand es nicht so toll, ne? Aber dachte ich mal, ist ja auch nicht mein Problem, ist ja jetzt dein Job.
Sounds like a you problem. Ja.
Ja, ja. Ach, so schön. Danke für all deine Hilfestellung. So eine wertvolle Arbeit. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Und wenn du magst, darfst du super gerne noch einen Abschlusssatz den Hörerinnen mitgeben.
Vielleicht, weil wir gerade auch in der Zeugniszeit sind, nochmal die Bestärkung. Dein Kind ist nicht irgendeine Note, dein Kind hat eine Note und dein Kind ist goldrichtig, genauso wie es ist, egal was die Schule an Feedback bringt. Und wenn du merkst, es löst bei dir innere Vulkane aus oder es macht dir Druck oder du stehst mit einer unsichtbaren Peitsche hinter deinem Kind, wenn es um Schulsachen geht und du bist eine andere Mama im Themenbereich Schule, als du in allen anderen Bereichen bist und du merkst einfach, es löst bei dir einen Druck aus, den du nicht alleine loslassen kannst und irgendwie dreimal tief durchatmen und meditieren bringt auch nichts mehr, dann such dir Unterstützung, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern du lebst deinem Kind damit vor, dass du dir Unterstützung holen darf, dass Hilfe annehmen auch okay ist und ja, bitte erlaub's einfach nicht, dass Schule die Bindung zu deinem Kind zerstört und ankratzt und nimm dir da ein Beispiel auch an Caroline, wie sie es gerade gesagt hat. Die Welt, denn das wäre vielleicht eine abschließende Frage an dich, Caroline. Hat sich die Welt weitergedreht, nachdem das ein oder andere Arbeitsblatt unbeantwortet oder ja, ungelöst blieb?
Ja, total. Und es bringt auch, also das, die Kinder finden das dann irgendwann auch cool. Also in dem Moment nicht, aber sie kriegen natürlich auch eine Verantwortung zurückgespiegelt und wachsen daran auch. Und das ist natürlich auch wieder so ein Feingefühl, wie viel kannst du da jetzt zumuten und wen nicht. Aber wir sind damit immer ganz gut gefahren. Also gefühlt wie so ein bisschen Drahtseilakt, mal ein bisschen zu weit links, mal ein bisschen zu weit rechts, aber wir sind bisher damit immer ganz gut gefahren.
Ja, Erfahrungslernen.
Ja.
Schön, das also, freut mich, Caroline.
Vielen Dank dir und ich sage Tschüss für heute.
Ich auch. Vielen Dank für die Möglichkeiten. Alles Gute.
Wenn dir das Interview gefallen hat, freue ich mich, wenn du diese Episode an eine gute Freundin weiterleitest, für die dieses Interview auch relevant ist. Und mein Buch ist jetzt vorbestellbar. Die kopffreie Methode, mehr schaffen, weniger tun. Den Link dafür findest du unten in den Shownotes.